Was sind Sie, ein Mann oder eine Frau? Bist du ein Mädchen oder ein Bub? Ganz so klar und eindeutig kann man diese Frage heute nicht mehr immer beantworten. Das Thema Transgender beschäftigt die Gesellschaft immer wie mehr. Was bedeutet es, wenn das Aussehen und das eigene Geschlechtsempfinden nicht übereinstimmen? Wenn Körper und Seele getrennt sind? Was heisst es, Transgender zu sein? Los einmal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger, ich bin als Bub geboren worden und fühle mich heute als Mann. Bei mir und bei Raffaella Portmann von der Basler Zeitung zu Gast sind Basler Fotografin Lucia Hunziker, die bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen bekommen hat und heute als Frau lebt, und der Marc Inderbienen, der den umgekehrten Weg gemacht hat. Der Marc Inderbienen ist auch der Leiter der Beratungsstelle für Transmenschen von der AIDS-Hilfe Basel. Diese Beratungsstelle gibt es seit gutem halben Jahr. Ja, Marc Inderbienen, ab wann merkt man, dass man transgender ist und wie äußert sich das?
Danke vielmals für die Einleitung. Das ist eine sehr spannende Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also ich glaube, auch da muss man sagen, dass alle Transmenschen so ein bisschen unterschiedliche Geschichten haben. Was man aber sieht, ist, dass es häufig schon in der Kindheit, Jugend so erste Gefühle und Anzeichen gibt. Und meistens ist es dann auch so ein bisschen retrospektiv, wenn man dann merkt, ah, ich bin trans. Und zurückgeschaut hat man vielleicht so Hinweise aus der Kindheit, wo man merkt, ah, dort hat es auch schon ein, zwei Sachen gegeben, die man hätte auffallen können, sozusagen. Aber es gibt auch Transmenschen, die das vielleicht mit 25 erst bewusst haben. Das ist sehr unterschiedlich.
Wie war das bei dir gewesen, Lucia?
Also ich habe das eigentlich immer gewusst, aber es war ja irgendwie unlogisch gewesen. Es hätte es nicht gegeben. Also habe ich einfach gemerkt, okay, ich sehe es wie ein Bub, also lebe ich wie ein Bub. Und als ich so ungefähr 20 war, habe ich ein Tagebuch geschrieben und dort ist es eigentlich schon in der ersten Eintrag, ich hatte die noch, ist das eigentlich schon recht klar Thema davon, dass das für mich nicht passt. Und vor allem in der Pubertät, wenn dann sich Buben und Mädchen wirklich sehr unterschiedlich entwickeln, wird die Kluft noch viel extremer. Und das ist für mich ein Problem geworden dann, ja. Aber es ist irgendwie, Identität ist wie klar für mich. Und die Realität ist vom Körper und wie ich mich selber erlebe, nicht einfach nicht zusammenpasst. Und in der Pubertät ist das dann okay. Dann wird deine Stimme tiefer, dann wirst du gross und alles Mögliche, was halt so passiert in der Pubertät. Und das ist unangenehm.
Raffaella, was macht das mit dir, wenn man da, ich sage jetzt mal, einen weiblichen Mann und eine männliche Frau am Tisch zu Gast haben?
Also es ist natürlich super toll, jetzt den Marc und Lucia hier am Tisch zu haben, weil, wie der Marc schon gesagt hat, ist das ein Thema, wo es viele verschiedene Stimmen und Perspektiven gibt. Und ich finde es das toll, dass wir jetzt einfach schon mal zwei Perspektiven hier am Tisch haben.
Wie schwer, Lucia, ist es denn gewesen, den Schritt zu machen und effektiv auch dazu zu stehen?
Also für mich hat es lang gedauert. Ich habe das irgendwie mit, als ich um die 20 war, habe ich das für mich mal so aufgeschrieben und habe dann mein Coming-out eigentlich gemacht, als ich etwa 37 war, weil ich vorher gefunden habe, das ist einfach eine reine Katastrophe, das ist ein Tabu, es gibt nur Vorbilder, die ich nicht habe, halt positiv empfunden, und darum hat es lang gedauert. Aber wenn ich jetzt heute 20 wäre, YouTube, so viele tolle Biografien gibt, also junge Leute, die das so ihre Geschichte erzählen, dann hatte ich gefunden, hey, mache ich auch, weil, und das ist eben, das sind halt, war vor 20 Jahren gewesen, und aber ich bin froh, dass ich es jetzt geschafft habe, und für mich war es so ein auslösender Moment gewesen, dass ich, weil ich Fotografin bin und ich lese gerne Vanity Fair, das ist ein Magazin, und dort ist dann plötzlich mal so 2016, 2017, Cover-Story von der Caitlyn Jenner, wo die einfach gesagt hat, so, call me Caitlyn, oder? Und dann habe ich gedacht, wow, das ist jetzt Mainstream, es ist okay und es ist stolz und selbstbewusst. Irgendwie, was mache ich eigentlich? Kann ich doch auch? Und irgendwie ist dann so das langsam in Gang gekommen, dass ich gefunden habe, das könnte schon eine Option sein. Und seitdem fühle ich mich sehr wohl. Weil ich für mich viel zu große Angst, also ich habe viel zu große Angst gehabt, dass ich nicht bewahrheitet habe. Und die Menschen sind sehr offen und gehen positiv mit.
Wie hat das Umfeld reagiert?
Also zuerst habe ich es im privaten Umfeld so kommuniziert und die haben so, sind überrascht gewesen. Außer der, die ich schon mit 20 besprochen habe. Und dann das berufliche Umfeld war für mich ein grosser Stress gewesen. Ich habe dann so einen Coming-out-Film gemacht, dass es alle gerade aufs Mal wissen. Ich hatte richtig Angst gehabt, aber den Leuten war es eigentlich egal gewesen. Die Leute sind so... Sie sind einfach offen, die sehen ja noch andere Persönlichkeitsanteile als jetzt das Geschlecht. Und es war eigentlich eine sehr positive Erfahrung. Und jetzt lebe ich als Lucia und es ist super.
Jetzt haben wir es schon ein paar Mal davon gehabt, dass es quasi ein soziales Geschlecht und ein biologisches Geschlecht gibt. Auf Englisch nennt man das Sex und Gender, wo nicht unbedingt zusammenhängen oder sich decken quasi. Könntest du, Marc, noch mal erklären, was da der Unterschied ist?
Genau, also ich glaube, ich würde es sogar noch weiter auseinandernehmen. Ich würde noch eine dritte Komponente drin nehmen. Also ich würde es nennen das körperliche Geschlecht. Das ist sozusagen, wie unser Körper aussieht, von außen und innen. Das ist das, was bei Geburt, also man schaut, das Kind kommt auf die Welt, dann schaut man zwischen beiden und sagt, ah, du hast männliche oder weibliche Geschlechtsmerkmale. Und das ist eigentlich dann die Einweisung, das kommt dann auf den Pass. Und das ist dann fürs Leben quasi das, was bei Geburt festgelegt wird. Das ist das Körperliche. Und dann haben wir so etwas wie die Identität, oder? Das ist das psychische Geschlecht, das ist in unserem Kopf drin. Das ist eigentlich auch unsichtbar. Also das weiss man nur, wenn einem das jemand sagt. Man kann das nicht von außen sehen. Und das dritte ist das soziale Geschlecht. Das ist alles, was man nach außen trägt. Das ist meine Kleidung, die Art, wie ich rede, vielleicht auch welche Interessen, die ich habe. Was habe ich für eine Frisur? Das ist so ein Geschlechtsausdruck, kommt dort zum Beispiel rein. Und bei Transmenschen ist eigentlich gut um die zwei Sachen, also um das körperliche Geschlecht und um die Identität. Und da gibt es eben die Spannung, das was Lucia vorher beschrieben hat, das Spannungsfeld zwischen so fühle ich mich, so nehme ich mich wahr und ich bin mir da ganz, ganz sicher, aber mein Körper sagt irgendwie etwas anderes. Oder mein Umfeld sagt, der Körper ist weiblich oder männlich und das passt dann nicht.
Es gibt in diesem Spektrum ja auch Menschen, die non-binär sind, unter anderem. Kannst du noch mal schnell erklären, was das ist und wie merkt man denn, dass man quasi nicht geschlechtlich ist oder nicht so binär geschlechtlich ist?
Genau, also non-binär ist auch bei der Identität der Punkt, oder man kann sich eindeutig männlich oder weiblich fühlen oder eben non-binär. Und auch das ist wieder ein neues Spektrum, das man aufmachen, weil auch non-binär ist nicht jede non-binäre Person ist gleich, sondern es ist unterschiedlich. Und eben ich selber, ich bin nicht non-binär, darum ist es auch gar nicht so einfach zu beschreiben, aber es geht darum, dass man mit diesen zwei Geschlechtsmodellen, von es gibt nur Mann und Frau, einfach wie nichts anfangen kann. Also es passt wie einfach nicht. Also ich könnte zum Beispiel als Frage zurückstellen, so, woher wisst ihr, welches Geschlecht das ihr habt?
Ja, das ist eben das Ding. Ich habe das Gefühl, ich fühle mich innerlich gar nicht geschlechtlich. Aber dann frage ich mich, ist das einfach der Normalzustand? Oder weil ich privilegiert bin und halt aussehe, wie ich aussehe und das passt für mich? Oder ja, könnte man dort auch schon sagen, das ist irgendwo auf dem Spektrum quasi?
Also man merkt nur, dass es nicht passt, wenn man halt nicht ins gängige Schema passt. Das ist wie wenn man heterosexuell ist und dann ist jemand an der Schule, dann kommt es einem nicht in den Sinn, dass man könnte anders sein könnte. Mhm. Und wie das ist, wenn man nicht ins Schema passt. Und dort ist es halt einfach die Sexualität und bei dem Transgender ist es halt eben, was du aus psychischen, so das Selbstempfinden genannt hast.
Mhm. Kannst du vielleicht noch schnell kurz etwas sagen zu dieser LGBTI-Bewegung? Was bedeutet das genau? Oder? Also, mir kommt das zum Teil sogar fast auch ein bisschen wie einen aktuellen Trend vor. Ist das böse formuliert?
Ich weiß nicht, ob das böse formuliert ist, aber es ist einfach falsch. Also, ich würde sagen, es ist falsch und sehr ungenau. Weil ein Trend ist ja wie etwas, das kommt und wieder geht und wo man sich auch aktiv dafür entscheiden kann. Also ich kann sagen, ah, jetzt der Sommer ist der Trend, keine Ahnung, kurze Hose anziehen, dann ziehe ich den ganzen Sommer auf die kurze Hose an und den nächsten Sommer vielleicht andere. Und trans ist nichts, was einfach so wieder weggeht, sondern es ist eben etwas, was da ist, es ist eine Identität. Also es ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Das kann man nicht einfach wie ein T-Shirt wechseln, sondern das ist tief in einem verankert. Darum ist so der Trendbegriff, der passt einfach nicht. Und was man aber sagen kann, ist, ich glaube, die Frage kommt daher, dass man einfach in einer Gesellschaft lebt, die ein bisschen offener ist. Also das ist ja auch das, was Lucia gesagt hat. Die Sichtbarkeit ist grösser, oder? Es gibt mehr trans Menschen, die offen darüber reden, so wie jetzt wir hier auch. Caitlyn Jenner, die sich geoutet hat. Es gibt irgendwie Elliot Page, berühmter Schauspieler, der sich kürzlich geoutet hat. Also man redet darüber und es gibt auch berühmte Leute, es gibt Vorbilder. Und ich glaube, das macht aus, dass sich vielleicht mehr Leute öffentlich dazu ja, stehen und sich outen. Aber Transmenschen hat es schon immer gegeben. Es ist mehr die Frage von, reden wir darüber oder nicht.
Genau, und früher war es ja nur eine LG-Bewegung und dann war es eine LGB-Bewegung und dann war es eine LGBT-Bewegung und dann war es eine LGBTQ+.
Können wir das vielleicht schnell ausdeutschen, was das alles
also genau ist? Also Lesbian und Gay, dann Bisexual und dann Trans und dann Queer und Plus. Das ist noch für alles andere noch, was auch noch eigentlich dazugehört. Also, wie soll ich sagen, die Bandbreite war eigentlich immer da gewesen, aber es hat jetzt Stimme gegeben für die Menschen, die eben nicht ins Cisgender-Ding reinpassen.
Wie groß ist der Anteil von der Gesellschaft in der Schweiz?
Das ist schwierig zum Zahlen so liefern, das ist nicht schwierig zum Messen irgendwie, aber man sagt so 1-3% von der Bevölkerung, die auf dem Trans-Spektrum ist, also nicht LGBTQ, die ganze Community sind nur trans.
Und gibt es mehr Männer, die sich als Frau fühlen oder umgekehrt?
Ich weiß nicht, ob die Formulierung so gut ist, also ich würde sagen, es sind einfach Frauen oder Männer. Mhm. Nicht fühlen wie, sondern das oder, also es ist wie, so wie es ist. Das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen, was häufiger vorhanden ist.
Was sind es denn für Menschen, die jetzt eure Beratungsstelle aufsuchen, in welchem Alter sind die?
Das ist eine spannende Frage. Also es ist häufig ist so um die 25. Also ist das Alter ist ähnlich, glaube ich, wie du es vorher beschrieben hast. So bei dem Alter hast du für dich so ein bisschen herausgefunden. Und das ist auch das, was wir sehen. Also ich habe Jugendliche, die irgendwie 13, 14, 15, 16 sind. Und dann gibt es ein paar, die vielleicht so 50 Jahre alt sind. Aber so um die 25 ist so das Hauptalter, würde ich sagen, so der Schnitt. Und häufig sind das Menschen, die kommen erst zu mir, nachdem sie schon länger im Prozess gewesen sind. Also kommt jetzt niemand zu mir, der vor einer Woche sich zum ersten Mal gefragt hat, bin ich vielleicht trans? Sondern häufig kommen Menschen zu mir, die das schon Jahre oder Monate überlegt haben und endlich mal wollen mit jemandem darüber reden. Das ist häufig so der erste Ort, wo sie können einfach mal darüber reden. Und das muss dann auch nicht sein, dass man dann gerade irgendwie den nächsten Schritt macht, aber einfach mal den Raum zu haben, um das können anschauen und herauszufinden, das ist ganz wichtig. Und ich merke, also es hat einen riesigen Einfluss darauf, wenn man das mal darf, aussprechen. Weil eben so die Angst im persönlichen Umfeld, das aussprechen, ist halt nach wie vor gross. Man hat Angst vor Zurückweisung und dann ist es natürlich gut, wenn man so eine neutrale Fachperson hat, wo man einfach anonym kann hingehen, das sagen und dann mal schauen, wo es hingeht.
Wir haben es vorher davon gehabt, über die Frage, ob jetzt das ganze Thema ein Trend ist. Und bei Trends ist es ja häufig so, dass das vor allem einen positiven Nutzen mit sich bringt oder Vorteil mit sich bringt. Beim Thema Trans ist ja das so, dass man auch viele Schwierigkeiten hat als Transperson, noch im heutigen Umfeld in unserer Gesellschaft. Was sind denn das für Schwierigkeiten, mit denen man als Transmensch konfrontiert ist?
Also es ist eigentlich eine Grundschwierigkeit, die man nie ganz lösen kann. Also wenn ich jetzt als Transforscher rede, dann bin ich halt gross und ich bin breit gebaut und das wird immer so bleiben. Also wie gehe ich mit dem um? Und dann gibt es einerseits so Mental Health Issues, also dass man einfach halt, wenn man den Druck, wenn man das Problem hat, dass man dann je nachdem auch psychische Probleme kann davon tragen kann, nur schon wegen dem. Also so Angststörungen oder Depressionen oder whatever. Und dann, wenn man sagt, okay, ich will transitionieren, das heisst, dann geht man auch medizinische Risiken ein, wenn man, wie in meinem Fall jetzt, da kann man Hormone nehmen, dann kann man Laserhaarentfernung machen, man kann operative Sachen machen. Und das ist auch schmerzvoll, aber insgesamt ist es sehr wichtig und sehr positiv, jetzt zumindest aus meiner Erfahrung, dass man das machen kann, dass es angeboten wird und auch mehr oder weniger, also mehr und mehr auch von der Krankenkasse gezahlt wird. Weil ich denke, insgesamt ist das für die Gesellschaft günstiger, wenn man eben so Transitionen möglich macht und es auch möglichst einfach macht, weil dann sind Menschen glücklicher und haben einfach weniger persönliche und weniger soziale Probleme. Das ist für alle eigentlich ein Benefit. Und für die nicht trans sind, also das, ist das ja keine Bedrohung. Also man macht ja niemandem weh. Und darum finde ich das gut, dass es die Möglichkeit gibt.
Voll, ich würde sogar, wenn ich darauf anhänge, würde ich sogar noch weitergehen und sagen, wir machen nicht nur niemandem weh, sondern wir sind auch, vielleicht hilft sogar, dass es Transmenschen gibt, um allgemein die Geschlechterrolle, so das Binäre von Mann und Frau, ein bisschen auch aufzubrechen und zu zeigen, es gibt mehr Möglichkeiten, um sein Geschlecht in Ausdruck bringen und vielleicht können dann auch mal Männer quasi sich schminken oder irgendwie die Nägel lackieren und es ist okay. Also ich glaube, das ist nicht nur für Transmenschen schön, dass es immer wie mehr die Möglichkeit gibt, sondern auch für Cis-Menschen, also Menschen, die nicht trans sind, dass sich so die Geschlechterrolle ein bisschen auflösen oder einfach ein bisschen breiter werden.
Wie fortschrittlich ist die Schweiz in der Akzeptanz von dieser Thematik, vielleicht auch im Vergleich mit anderen Ländern?
Also es kommt darauf an, auf welche Ebene dass man es schaut. Gerade so gesetzlich sind wir noch nicht mega weit. Also im europäischen Vergleich zum Beispiel, es gibt in der Schweiz nur die Möglichkeit, den Geschlechtsantrag auf männlich und weiblich zu machen. In Deutschland und Österreich gibt es mehr Möglichkeiten, es gibt eine dritte Option. In Österreich gibt es sogar 6 Optionen. Also es ist etwas, wo zum Beispiel non-binäre Menschen sich halt einfach nicht können identifizieren damit. Das ist so das eine. Und auch in Sachen Diskriminierung sind wir leider noch nicht so am Punkt, wo alles gut ist und alle nett sind. Es kommt immer einmal im Jahr kommt so ein Forschungsreport raus, wie es der Community, der LGBTQI+-Community in der Schweiz geht. Und erst von 2021 sind es wirklich zum Teil noch krasse Zahlen, dass irgendwie, ich habe es gerade vorher nochmal angeschaut, irgendwie 70% von den befragten Transmenschen haben erlebt, dass sie nicht ernst genommen worden sind in ihrem Trans-Sein. Dass Leute gesagt haben, das kann nicht sein oder so. Und irgendwie 15% haben gesagt, sie sind körperlich angegriffen worden im öffentlichen Raum. Und das sind Zahlen, die ich nach wie vor erschreckend finde. Und ich finde, das müsste nicht sein. So, ich glaube, man könnte dort noch einiges vorwärts machen.
Also zum Beispiel, wenn jetzt Eltern zuhören und das Kind kommt zu ihnen und sagt, das würde lieber zum Beispiel Mädchenkleider anziehen oder fühlt sich nicht wohl als das Geschlecht, das es zugewiesen bekommen hat. Wie gehen denn Eltern optimal mit dem um, eurer Meinung nach?
Ich würde sagen, sie sollen es einfach ernst nehmen und das einfach mal anhören und miteinander reden und dann, bevor man auch irgendwie sagt, man geht zum Arzt, also, dass man einfach mal sagt, wieso ist das so und ist das schon immer so gewesen und wie stellst du dir das vor? Also, dass man einfach mal ernst genommen wird, das ist mal das A und das O. Und das ist dann nicht etwas, was dann nach einer Woche wieder weggeht, sondern das ist etwas, wo Identität ist. Das ist wie inhärent in der Persönlichkeit. Und darum stellt sich das dann auch raus mit der Zeit, ob das etwas ist, wo längerfristig das Problem ist, respektive wo man eine Lösung muss suchen muss. Und dann kann man natürlich auch medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, aber du weißt vielleicht du mehr, wie wir das machen bei eurer Beratungsstelle.
Ja, also ich glaube, du hast eigentlich das Wichtigste schon gesagt. Ich glaube, einfach mal das annehmen und ernst nehmen und zulassen ist ganz wichtig. Weil dann haben wir mal den Raum als Kind oder jugendliche Person, um das mal anzuschauen. Wie wäre denn das? Kann man vielleicht mal mit Kleidern ausprobieren, vielleicht mit Haaren spielen. Da geht ja noch nicht, das ist ja noch nicht irgendwie körperliche, medizinische Sachen, sondern es ist mal gegen aussen. Und dann sieht man, also dann sieht man recht schnell, vielleicht nach einem halben Jahr, ist jetzt das toll gewesen, wie hat sich das angefühlt, will man das weitermachen, will man es nicht weitermachen. Also ich finde, da können wir auch ein bisschen flexibler werden, so ein bisschen ausprobieren und da geht die Welt noch nicht unter. So.
Eure Beratungsstelle gibt es seit gut einem halben Jahr. Kommen da immer wie mehr, haben ihr immer wie mehr Zulaufzuspruch oder wie muss man sich das vorstellen, wie viele Leute kommen zu euch?
Ja, es war tatsächlich so, dass am Anfang, wir haben vor einem halben Jahr angefangen, am Anfang hat es ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, bis sich das umgesprochen hat und ein bisschen etabliert hat. Und wir haben mittlerweile auch das Angebot schon ein bisschen ausbauen, weil einfach so viele Anfragen da sind. Und ja, also ich habe jetzt, die Statistik sind wir haben jetzt so 150 Beratungen gemacht bis jetzt. Und es sind Beratungen per Mail, per Telefon, persönliche Gespräche. Also es ist doch einiges. Und es ist zum Teil auch eben wirklich sehr entscheidend gewesen, dort anzukommen. Also ich hatte schon sehr berührende Momente gehabt, wo Leute einfach wahnsinnig dankbar waren, dass sie mal haben dürfen, dort anzukommen. Gerade Menschen, die das schon so lange irgendwie gewusst haben und unterdrückt haben und dann zum ersten Mal haben dürfen darüber reden, das ist meistens sehr berührend. Und darum auch also sehr, sehr sinnvoll, dass es den Ort gibt, weil die sonst vielleicht nur mal, weiß auch nicht, 5 Jahre hätten müssen warten und leiden, bis sie darüber reden
konnten. Sind denn, das ist vielleicht ein bisschen naiv gefragt, aber sind denn die Beratungsgespräche auch eine Art, so ein bisschen Mut zu sprechen, um den Schritt zu machen?
Nein, ich denke nicht. Ich meine, es braucht ja mega wenig, da hinzugehen. Also, es ist jetzt nicht einfach so, wie man ins Kino geht, wenn man Lust hat, irgendetwas zu erleben. Sondern es entsteht basically aus einem Leidensdruck. Und dann holt man sich Hilfe und das ist einfach mal so eine erste Anlaufstelle. Und das ist vielleicht auch ein Missverständnis, dass wenn man sagt, trans ist ein Trend, ja. Das ist wie wenn man würde sagen, ja, ist ein Cis-Trend. Es ist einfach ein Massentrend, aber es ist schon immer da gewesen und es bleibt auch da. Aber, das ist, glaube ich, so, man muss ein bisschen anders darüber denken. Und ich finde es mega toll, dass es das, das gibt, aber es hat auch Menschen, die persönlich bei mir schon so angerufen haben. Weil ich so eine halböffentliche Person bin und eine Ausstellung gemacht habe im Status zum Thema so Queer durch Basel, wo wir mit dem Geschlechterding gespielt haben. Und habe ich mit denen geredet, also mit ihr, eine trans Frau. Und jetzt schreiben wir ab und zu und jetzt haben wir uns wieder getroffen und jetzt hat sie den ersten Schritt gemacht. Und mega, also es ist eine richtig schöne Geschichte, das mitzuerleben. Und die ist jetzt etwa 50 oder so. Und da hat es die Parodikstelle noch nicht gegeben. Vielleicht ist sie wegen Wärme zu mir gekommen, keine Ahnung.
Wie finanziert sich die Parodikstelle?
Eben, es ist von der AIDS-Hilfe bei der Basel gedreht. Und im Moment ist es noch so ein bisschen aus dem Topf von der AIDS-Hilfe selber, also aus Rücklagen. Aber es ist natürlich der Plan, dass das in Verhandlungen, also das vom Kanton Basel-Stadt und Basel-Land mitgedreht wird. Soweit AIDS-Hilfe allgemein das normale, also das andere Testangebot von der AIDS-Hilfe wird von den Kantonen finanziert. Und so sollte eigentlich auch die Transberatungsstelle langfristig finanziert werden. Das und Spendengeld natürlich.
Was ich mich schon lange zu diesem Thema frage, ist, momentan ist es ja doch noch so, dass Transmenschen sich extrem quasi anpassen, um von der Gesellschaft als das akzeptiert oder gesehen werden, wo sie sind. Ist das langfristig, sehen wir das so, dass die Gesellschaft sich auch ein Stück weit ändern muss und nicht immer Transmenschen oder auch den Körper der Transmenschen?
Absolut, ja. Also es hat sich jetzt zum Beispiel schon vieles geändert, also vor, sagen wir mal, 10 Jahren, bin ich sicher, ob es genau stimmt, hat man, wenn man wollte, also Geschlechtseintrag ändern, dann haben wir eine geschlechtsangleichende Operation hinter sich haben. Und die Voraussetzung ist jetzt weggefallen und das ist eigentlich positiv, weil das ist einfach ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, wo man nicht rechtfertigen, finde ich. Und da so ein Schritt in die Richtung sind eigentlich positiv. Und ja, das ist so.
Reden wir doch abschließend vielleicht über eure Wünsche, was sich noch soll verbessern, was sich noch soll ändern. Wünsche an A, die Gesellschaft und B, auch die Politik.
Ja, also ich glaube, das ist schon ein bisschen angesprochen worden jetzt. Ich würde mir wünschen, dass wir alle, also unabhängig davon, ob man jetzt LGBTQ+ ist oder nicht, dass man einfach als Gesellschaft nett ist zueinander und respektvoll miteinander umgeht. Egal wie jemand aussieht, dass man dann nicht irgendwie muss diskriminierend sein wegen dem. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir da eben Geschlechter ein bisschen breiter sehen und ein bisschen mehr Spielraum haben, dass nicht alle Männer und alle Frauen genau gleich aussehen müssen, sondern dass man da einfach individuell das könnt anschauen. Das würde ich mir wünschen, also für die Gesellschaft. Und ich glaube, für die Politik würde ich mir natürlich wünschen, dass wir mehr so Anlaufstellen haben, dass wir mehr die Möglichkeit haben, eben so Geschlechtseintrag, noch mehr Optionen als nur Mann und Frau, also non-binäre Menschen zu inkludieren. Genau. Und ich glaube, was sich eben auch zeigt, ist so, ich bin Psychologe und was sich zeigt, ist auch, dass zum Beispiel in so einer Ausbildung, dass dort auch das Thema dann zu wenig zu kurz kommt und es darum zu wenig Fachpersonen gibt, die Ahnung haben von dem Thema. Also ich glaube, das ist auch etwas, wo wir noch daran arbeiten können.
Lucia?
Und mein Wunsch ist, dass es für Transmenschen einfacher wird, im Berufsleben sich zurechtzufinden, Erfolg zu haben. Weil das ist bei vielen, die ich kenne, ist das ein Problem, dass sie nicht weiterkommen, dass das ein Hindernis ist. Und da hoffe ich mir, dass sich das für Transmenschen besser und leichter gestaltet, im beruflichen Fuß zu fassen in Zukunft.
Okay, vielen Dank. Sehr spannend gewesen. Danke für das interessante und offene Gespräch. Lucia Hunziker, Marc Inderbinnen und Raffaella Portmann von der Basler Zeitung. Das war «Los einmal», der Podcast von der Basler Zeitung. Jeden zweiten Freitag immer neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, sind wir dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu hören mal via E-Mail an podcast@batz.ch. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann allerseits viel Freude und eine gute Zeit.